يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فبداية أعتذر عن ما تسمعون من قبح صوت، وذلك بسبب العلة والمرض، فنرجو المسامحة وحاولوا أن تصبروا معنا قليلا. بارك الله فيكم. موضوعنا في هذا اللقاء من الأهمية بمكان، فعنوانه فوائد منهجية. في بداية اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah. Wir sind der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Ich gebe das wieder, was der Sheikh gesagt hat. Und es ist eigentlich kein Grund dafür, dass er sich entschuldigt, aber dennoch entschuldigt er sich bei euch für die Stimme, die er hört, aufgrund dessen, weil er erkrankt ist, und bittet um Geduld. Wir sagen natürlich umgekehrt, dass wir den Nutzen daraus ziehen, egal wie die Stimme vom Sheikh ist. Und wir bitten ihn um Entschuldigung, dass er jetzt wieder hier sitzt, um uns die Religion zu erklären, obwohl es ihm stimmlich eigentlich nicht gut geht. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الفائدة الأولى بعنوان لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لا إنكار في مسائل الاجتهاد. من قواعد المنهج أن هناك مسائل اجتهادية اختلف حولها العلماء، منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى المنع، ولا يوجد الدليل المرجح في المسألة، فتبقى المسألة من مسائل الاجتهاد السائغ المعتبر والذي لا إنكار فيه، بمعنى أنا أقول بقول ما وغيري يقول بقول ما، فلك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، وفي هذه المسائل يجوز فقط المناقشة للوصول للدليل القوي، فإن تبين لك الدليل القوي صرت إليه، ومن أخذ بالقول الثاني فلا ينكر عليه. وهذه قاعدة هامة من قواعد المنهج نضرب عليها مثالا يتعلق بنا ونحن في أداء مناسك العمرة. هذا المثال في قضية الصلاة في المسجد الحرام أو في الحرم المكي، والفضل المترتب على الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا أي في مسجد رسول الله بالمدينة المنورة كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية قال: وصلاة في المسجد الحرام كمئة صلاة في مسجد هذا. وصلاة في المسجد الحرام كمئة صلاة في مسجد هذا. إذن الصلاة في المسجد النبوي ألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة كصلاة في مسجد النبي أي بمئة ألف صلاة. اختلف العلماء حول قضية الأجر المترتب على الصلاة، هل هو قاصر على مسجد الكعبة ومتعلقات المسجد أم يشمل الحرم المكي كله؟ فاختلفوا على قولين. القول الأول ذهب إليه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ويرى أن الصلاة في الحرم المكي كله تأخذ هذا الأجر، سواء صليت في مسجد الكعبة أو صليت في مسجد قريب أو صليت في النزل أو في بيتك، فلك أجر مئة ألف صلاة. وهذا القول أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، يفتون بأن الصلاة في الحرم المكي ككل تشمل هذه الفضيلة المترتبة في حديث نبينا عليه الصلاة والتسليم أي بمئة ألف صلاة. هذا القول الأول. القول الثاني ذهب إليه الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ويرجح أن المئة ألف صلاة الفضيلة المذكورة في الأحاديث تشمل المسجد الحرام فقط، تشمل المسجد الحرام فقط أي مسجد الكعبة وما يتعلق به من ساحات. ده قول من؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ورجح هذا بناء على أثر تلك المرأة التي نظرت إن شفاها الله عز وجل لا تصلين في المسجد الأقصى، فمن الله عليها بالشفاء فعزمت على السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه للوفاء بنذرها. فقالت لها إحدى أمهات المؤمنين هي ميمونة رضي الله عنها وارضاها: صلها هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة، فحددت المناط من قول نبيها أن المقصود هو مسجد الكعبة. على فكرة المسألة دي فيها سبعة أقوال، أنا اختصرت لكم الأقوال في قولين، فأنا عندي قولان الآن اختصارا لجميع الأقوال التي ذكرت. الأول يرى أن الفضيلة تتعلق بالحرم المكي كله، الثاني يرى أن الفضيلة تتعلق بمسجد الكعبة أي المسجد الحرام وما تعلق به من ساحات. أنا عندي قاعدة مهمة أوي يفهمها طلاب العلم، هذه القاعدة اسمها الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. يعني إيه؟ عندما تعترضنا مسألة خلافية فيها قولان للعلماء، القولان يتناقضان، أحدهما يقول بالمنع والآخر يقول بالجواز، فطالب العلم المحقق يقول إيه؟ الخروج من الخلاف مستحب، فيعمل إيه؟ يلتزم بالقول الذي يجمع جميع الفضائل، وهي في مسألتنا الصلاة في مسجد الكعبة، الصلاة في مسجد الكعبة إلا من عذر. يعني إيه الصلاة في مسجد الكعبة؟ لأن لو كان القول الثاني هو الصحيح وكان الفضل المترتب على الصلاة 100,000 صلاة في المسجد الكعبة وأنا أخذت بالقول الثاني وصليت بعيد عن المسجد، يبقى أنا خسرت ولا لا؟ خسرت فضلا كبيرا، هو الفضيلة العظيمة المترتبة دي. طيب إن كان الفضل في مكة كلها وأنا كده كده بصلي في مسجد الكعبة، خدت الأجر ولا لا؟ خدت الأجر كاملا. طيب يا عم الشيخ، أحيانا من شدة المناسك والضيق وكذا أنا بصلي في الحرم المكي، لكن أحيانا بتعب ما بقدرش أنزل للحرم المكي. أيوة، انتقلنا لمسألة أخرى، مسألة العذر بقى. نبشرك أن صاحب العذر سواء من تعب أو نوع مشقة تفوق قدرته، إن صلى في الفندق أو صلى في بيته لعذره أخذ أجر 100,000 صلاة، لأنه كان معتادا في الصلاة في المسجد، لكن منعه شغل شاغل أقربها شوية. أخونا الشيخ حسن ربنا يبارك له قائم على الجروب والفوج، فبيضطر يكون موجود هنا لأحوال المعتمرين، لبعض الشكاوى، لبعض الفتاوى، لبعض المسائل، فبيصلي في الفندق، نقول له أبشر بالأجر، لأن ما منعك إلا العذر، ما منعك إلا خدمة المسلمين. أنا مرضت وتعبت شوية، قعدت صليت في النزل، أخذت أجر 100,000 صلاة. الدليل يا عم الشيخ، دين دين دليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان مسافرا أو مريضا كتب له أجره كما كان مقيما صحيحا، أو كما قال النبي كتب له أجره كما كان مقيما صحيحا. يعني أنا في الإقامة قاعد بصلي فين؟ في الحرم. جيت سافرت، أبشر كل صلاة بتصليها خدت أجر صلاتك في الحرم. أنا بصلي في الحرم، جيت مريت وتعبت صليت في النزل في الفندق في مسجد الفندق، أبشر أخذت أجر 100,000 صلاة. فالأمر واسع ولا يحتمل القيل والقال، وده يهمس وده يتكلم وده يختلف وده ينكر على ده وده يقول ده مش فاهم وهو لا، دي مسائل اختلف فيها مين؟ أئمة العلم، أئمة العلم. الشيخ ابن باز العثيمين تلميذه رضي الله عنهما، واضح؟ فده دين بنحاول نجتهد الوصول للدليل، والكل على خير بإذن الله تعالى. هذه مسألة أهم تضبط لك مسائل كثيرة جدا في الدين، فنقول لك في مسائل الخلاف والاجتهاد ما تنكرش، لك أن تلزم برأي أنا أو برأي المخالف، والأمر واسع، ولكن لا تتهم هذا بالجهل وهذا بالعلم، أو هذا بالعلم وهذا بقلة العلم. نقول الأمر يحتاج إلى ساعة صدر. هذه المسألة الأولى.
Les messieurs, c'est l'islam, bien sûr, c'est... gute Zeit, um gewisse Vorzüge zu besprechen bzw. zu erwähnen, die mit der Methodologie der Ausübung der Religion zu tun haben. Der erste Vorzug, den wir entnehmen, und das ist ein Vorzug, für den es höchste Zeit ist, dass wir den erwähnen, aufgrund dessen, weil es vielleicht die ein oder andere Meinungsverschiedenheit geben mag. Es gibt eine goldene Regel bezüglich der Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Wenn beispielsweise der Gelehrte, ja, wenn es keinen eindeutigen Konsens gibt unter den Gelehrten, dass der eine Gelehrte dieser Meinung folgt und der andere Gelehrte einer anderen Meinung folgt. Für uns diejenigen, die ja nicht in der Lage sind, diesen Ijtihad zu machen, beziehungsweise nicht in der Lage sind, den Beweisen klar zu folgen oder ähnliches, gilt es klar und deutlich, dass diese Meinungsverschiedenheit ja nie ihr Anrecht hat, warum es sie gibt. Und in einer Angelegenheit, in der es eine Meinungsverschiedenheit gibt, wenn Person X dieser einen Meinung folgt und Person Y einer anderen Meinung folgt, dann darf weder die Person X über Person Y sagen, dass du falsch liegst, noch darf Person Y über Person X sagen, dass sie falsch liegt. Das heißt, es gibt eine Messe, eine Angelegenheit, die eine Meinungsverschiedenheit hat unter den Gelehrten. Und in Angelegenheiten, die es Meinungsverschiedenheit gibt, wie wir gesagt haben, ist es sehr, sehr breit gehalten. Und die Gelehrten selbst halten es sehr, sehr breit. Und als ein Beispiel zu geben, geht es darum, das Gebet im Haram al-Mekki, das Gebet, wir sind hier in Mekka. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, die Folgendes besagt. Die eine Partei besagt, dass die Belohnung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, bezüglich, dass ein Gebet 100.000 Mal besser ist als sonst wo in anderen Moscheen, gibt es die eine Partei der Gelehrten, welche sagt, dies ist nur die Moschee und die Fläche, die sie umkreist, die Fläche, welche zur Moschee gehört. Und die Gelehrten sagen, dass die Belohnung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, indem er sagt, das Gebet in dieser Moschee, und damit meint er die Prophetenmoschee in Medina, wo wir waren, so sagt er, das Gebet in dieser meiner Moschee ist 1000 Mal besser als die übrigen Moscheen, außer die Moschee von Kaaba, außer diese Moschee, die wir hier sehen können. So ist die eine Meinung dahin gegangen, und wer beispielsweise bekannt ist für diese Meinung, ist Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, welcher sagt, dass das Gebet, damit man die Belohnung bekommt, von 100.000 Mal besser, dass das nur in der Moschee ist und die Fläche, die drumherum ist. Der hat seine Beweise, die wir gleich erwähnen werden. Die andere Partei und keine geringere Person als Ibn Baz, rahimahullah, sagt, damit ist Al-Haram al-Mekki, ist komplett Al-Haram gemeint. Sobald wir diese Grenze überschreiten zu Al-Haram, genau da darfst du, wo du zu Hause betest, ob du im Hotel betest, ob du in einer anderen Moschee betest, ob du in Masjid Al-Haram betest, egal wo du betest, das Gebet hat eine Belohnung von 100.000 Mal besser. Lass uns sehen, was die Beweise dafür sind. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, erwähnt einer der Beweise, indem er sagt, eine Frau hat ein Gelübde abgegeben. Ein Gelübde ist beispielsweise, wenn ich sage, oh Allah, ich bin jetzt beispielsweise krank, und ich sage, oh Allah, wenn du mir Genesung zuteilkommen lässt, als Dank für deine Gaben, werde ich einen Tag fasten, werde ich das und das machen, werde ich das und das machen. Das ist das sogenannte Gelübde. Der Beweis, den Ibn Uthaymin rahimahullah erwähnt, ist, dass eine Frau ein Gelübde abgegeben hat, indem sie gesagt hat, oh Allah, wenn du mir Genesung, Shifa zuteilkommen lässt, dann werde ich ein Gebet verrichten in Masjid al-Aqsa. So werde ich losgehen zu Masjid al-Aqsa und ich werde dort ein Gebet verrichten. Ihr gilt es frei, ihr steht es frei, dass ihr dieses Gelübde abgibt. Aber dieses Gelübde, liebe Geschwister, das ist nur am Rande erwähnt, ist eine Sache, die man einhalten muss. Selbst wenn man stirbt, muss jemand anderes für dich dies erfüllen. Dies nur am Rande erwähnt. So hat sie das Gelübde abgegeben, dass sie gesagt hat, oh Allah, wenn du mir Shifa zuteilkommen lässt, dann werde ich ein Gebet verrichten in Masjid al-Aqsa. So war Maimuna, die Mutter der Gläubigen, sie, radiallahu anha, sie sagte ihr, bete doch hier in der Prophetenmoschee. Denn ich hörte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Gebet in dieser Moschee ist 1000 Mal besser als die übrigen Gebete, außer Masjid al-Kaaba, die Moschee, wo diese Moschee, die wir vor uns sehen. Und so hat sie gesagt, außer Masjid al-Kaaba, und dies ist wahrlich, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, 100 Mal besser als das Gebet in Masjid al-Nabawi. Wenn wir jetzt sagen, wenn wir zusammenrechnen, und dafür muss man kein Mathematiker sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Masjid al-Nabawi, das Gebet, ist 1000 Mal besser als die übrigen Gebete. Und dann sagt er über Masjid al-Haram, dass er sagt, das Gebet hier ist 100 Mal besser als Masjid al-Nabawi. Also ist Masjid al-Haram, die Moschee, die wir hier sehen, 100.000 Mal besser als die übrigen Moscheen. Ist 100.000 Mal besser als die übrigen Moscheen. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, hat ebenfalls yani, seine Meinung diesbezüglich und auch die Fatwa-Gemeinschaft hierzulande, wo wir uns jetzt befinden, geht ebenfalls nach der Fatwa von Ibn Baz, rahimahullah, indem sie sagt, das Gebet gilt 100.000 Mal besser, egal wo du betest, ob in einer anderen Moschee, ob in deinem Hotel, ob in deinem Zuhause, es gilt überall diese Belohnung von 100.000 Mal besser als den übrigen Moscheen. Und wie wir erwähnt haben, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah hat ebenfalls seine Beweisführung herangeführt, indem er gesagt hat, dies ist der Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Masjid al-Ka'ba, yani die Moschee von al-Ka'ba. Er hat nicht gesagt, im gesamten Haram, sondern er hat gesagt, Masjid al-Ka'ba, die Moschee hier, die wir vor uns sehen, wo sich al-Ka'ba befindet. In dieser Moschee ist es 100.000 Mal besser. Und wie wir gesagt haben, liebe Geschwister, dies ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Es gibt die einen, die sagen diese Meinung, und es gibt die einen, die sagen die andere Meinung. Damit wir allerdings jetzt unter uns, weil es gibt manche, die das angesprochen haben, die sagen, ja, wo ist es denn jetzt besser? Wir haben einmal diese Meinung gehört, dann haben wir diese Meinung gehört. Es gibt eine goldene Regel, die man am besten oder die am besten Anwendung findet bei den Masail, bei den Angelegenheiten des Ikhtilaf, welche besagt, das Entkommen von den Masail al-Ikhtilaf ist erwünscht. Dass man sich aus den Masail al-Ikhtilaf, dass man sich von den Angelegenheiten, über die es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dass wenn man versucht, aus dieser Meinungsverschiedenheit rauszukommen, das ist eine erwünschte Sache. Wie können wir diese goldene Regel bei dieser Thematik anwenden? Es gibt die einen Gelehrten, die sagen, überall ist es besser, und es gibt eine andere Partei, die sagt, nur Masjid al-Ka'ba. So sagen wir, um aus diesem Ikhtilaf rauszukommen, versuch deine ganzen Gebete in Masjid al-Ka'ba zu machen. Versuch deine Gebete in Masjid al-Ka'ba zu machen. Denn wenn die eine Partei yani recht hat, indem sie gesagt hat, yani, es ist nur Masjid al-Ka'ba, so bist du drin. Wenn die andere Partei yani, eher an der Wahrheit ist, dass es überall ist, dann bist du ebenfalls drin. Aber, und das ist jetzt die Sache, wenn wir sagen, komm aus diesem Masjid al-Ikhtilaf raus und bleib nur in dieser Moschee, dann mag der einen sagen, ja, dann folge ich ja nur dieser einen Meinung. Dann sagen wir aber wiederum, wenn du aus irgendeinem Grund, aus einem legitimen Grund, es nicht schaffst, in der Moschee zu beten, dann bete, wo du auch immer bist. Basierend darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer reisend oder krank ist, so bekommt er den Ajr, die Belohnung, wie demjenigen, der Muqim, der Sahih ist. So bekommt er die Belohnung von demjenigen, der ortsansässig ist und gesund ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auch immer auf einer Reise ist oder krank ist, so bekommt er die Belohnung, wie als wenn er Muqim Sahih ist, wie als wenn er ortsansässig und gesund ist. Bedeutet, wenn du auf der Reise bist oder du bist krank oder du hast gewisse Art der Schwäche oder du bist platt oder du bist kaputt, dann bekommst du dieselbe Belohnung wie den Zustand, an dem du das nicht hattest. Ja, nee, beispielsweise, wenn du jetzt im Hotel bist oder Sheikh Hassan Hafidullah, wenn er beispielsweise, er betet immer in Masjid al-Haram, aber er hat organisatorisch viel zu erledigen, er muss hier sein, er muss die Köche bezahlen, er muss das machen, er muss dies machen, dann bekommt er die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, so als wenn er in Masjid al-Haram gebetet hätte. Und genauso auch für jeden Einzelnen von uns, wenn wir einen Ortsausflug haben oder ähnliches und du kommst zurück und du bist müde oder du bist kaputt oder egal was auch immer ist, einen bestimmten Grund, der dich davon abgehalten hat, dass du zu dieser Moschee gehst, dann bete da, wo du bist und bi'izni Allahi ta'ala wirst du diese Belohnung bekommen von 100.000 Mal besser als in den übrigen Moscheen. Dies, wie der Sheikh erwähnt hat, es gibt 7 Aussagen, es gibt verschiedene, viele Aussagen, die diese Thematik stützen, aber aufgrund der Enge der Zeit haben wir uns nur diese 2 ausgesucht, um dies zu erläutern. Das heißt, liebe Geschwister, derjenige, der Meinung ist, ich bete hier und es ist Belohnung, soll nicht demjenigen sagen, der hingeht, du darfst überall beten oder wie auch immer, und derjenige, der nur in der Moschee betet, darf nicht demjenigen sagen, der im Hotel betet, warum betest du im Hotel, du musst da beten und so weiter und so fort. Dies, um aus diesem Masail al-Ikhtilaf rauszukommen.
المسألة الثانية تتعلق بقدر العمل. بعض الإخوة والأخوات ما عندهم العلم بترتيب الأعمال، بمعنى عندنا الفرائض وعندنا النوافل. بعض الناس بينشغل بالنوافل ويقصر في الفرائض، وهذا خلل في الفهم، هذا خلل في الفهم. مثلا يذهب بعضهم بليل يقضي ليلة كل قيام في الحرم، عمل طيب، لكن أن يشغلك القيام عن بقية الفرائض فتتعب بدنك وتقصر في فريضة الفجر، هذه مصيبة. إذن أنت لم تفهم. أو تصلي الفجر وأنت نائم ثم تأتي لفندقك فتنام عن صلاة الظهر، هذه مصيبة أعظم. أنت حضرتك ما فهمتش قيمة الأعمال ولا درجات الأعمال. نقول لك قيام الليل نافلة، إنما الفريضة، شوف ابن عباس يقول إن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، كيف تقصر في الفريضة وتهتم بنافلة؟ هذه مصيبة، هذا دليل خلل في الفهم وعدم علم بمراتب الأعمال. فالمسلم لابد أن يكون على علم بمراتب الأعمال. إذا كان القيام هيجهدني وهيتعبني ويخليني مقصر في الفريضة، أترك النوافل. لماذا؟ لأن الفريضة هي الأصل. ولذلك الصحابة لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، رجل أعرابي بسيط علمه محدود يريد شيئا يتبلغ به دون مشقة، يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فكل قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك وخفف علي. ماذا فرض الله علي؟ قال افترض عليك 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى الفرض كم صلاة؟ 5 صلوات، ده المفروض عليك. علي قال لا، إلا أن أنت عايز بقى تتنفل تتطوع، دي بترجع لك أنت. قال وفي الصيام؟ قال شهر رمضان. علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. طب الزكاة؟ شرح له النبي علي. قال لا إلا أن تتطوع. شرح له الحج. الأعرابي قال للنبي إيه؟ يا رسول الله أفعل هذا لا أزيد ولا أنقص، أنا أصلي الفرض فقط، لا أصلي نافلة ولا أتطوع، أنا رجل على قد بسيط، أنا عايز اللي يبلغني. ماذا قال له النبي؟ قال أفلح إن صدق. وفي رواية في الصحيح قال النبي من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، أو كما قال النبي رجل من أهل الجنة إنه صادق مع الله. فإزاي حضرتك تهتم بنافلة وتترك فرائض، تهتم ببعض بعض التطوع وتترك الواجبات، مصيبة كبيرة جدا. مش بس كده، أحيانا بعضهم يهتم بالنوافل فيتعب البدن فيمرضه فيقعده عن واجبات، نقول له لا، يبقى أنت ما فهمتش لسه. يبقى الله يرضى عليك، القرآن بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنا عايزك تهتم بالفريضة، تهتم بالواجبات، وإن بقي لك جهد اهتم بالنافلة، لكن لا تقدم النافلة على الواجب وعلى الفريضة.
Der nächste Vorzug, den wir erwähnen, liebe Geschwister, ist ebenfalls ein sehr, 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 sehr wichtiger Vorzug, weil ihn jeder von uns fast täglich durchlebt, während er hier in dieser heiligen Stätte ist. Und zwar gilt es darum, dass wir oftmals, wenn wir zu diesen heiligen Städten kommen, ein falsches Verständnis von der Prioritätensetzung haben. Wir setzen manches an Priorität Nummer 1, obwohl es nicht dahin gehört. Und setzen anderes an Priorität Nummer 2, obwohl es eigentlich Priorität Nummer 1 sein sollte. Und das ist eine sehr, sehr große Angelegenheit, weil es jeder durchschläft. Und wir geben ein Beispiel diesbezüglich. Es gibt viele von uns, die jetzt in dieser Stätte sind und der Iman ist sehr hoch, was natürlich auch eine erwünschenswerte Sache ist. Und man hat die Absicht, dass man täglich Qiyam al-Layl betet. Und auch das ist eine gute Sache. Bevor das jetzt jemand falsch versteht und sagt, die halten mich ab vor Qiyam al-Layl. Nein, dich hält niemand ab vor Qiyam al-Layl. Allerdings wirst du gewarnt vor Qiyam al-Layl, wenn du sagst, ich gehe um 3 Uhr in die Moschee, ich bete an der Kaaba. Oder ich gehe um 1 Uhr, ich gehe um 2 Uhr dorthin und ich bete bis 4:30 und dann komme ich ins Hotel, dann lege ich mich nur kurz hin und dann gehe ich wieder zurück Fajr beten. Dann kommst du zurück ins Hotel, du bist so kaputt, du bist so müde, du verschläfst das Fajr-Gebet. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird eine freiwillige Sache nicht annehmen, wenn die Pflicht nicht entrichtet ist. Ja, was bringt dir das, dass du die ganze Nacht Qiyamul Layl betest und dann kommst du ins Hotel, du legst dich hin und du verschläfst das Fajr-Gebet. Oder du machst Qiyamul Layl die ganze Nacht und du bleibst dort zum Fajr-Gebet und dann kommst du zurück und bist aber so platt, dass du das Dhuhr-Gebet verschläfst. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir unsere Absicht erneuern, sollten wir unser Verständnis etwas auffrischen, was die Prioritätensetzung angeht. Wenn du denkst, ich gehe Qiyamul Layl beten, und es besteht aber die Möglichkeit, dass ich danach platt bin, dass ich kaputt bin, dass ich müde bin und ich verschlafe, dann schlaf lieber die Nacht anstatt Qiyamul Layl, stehe aber auf und gehe das Morgensgebet beten. Und das ist eine Sache, die viele von uns betreffen. Und ich habe schon, man hat mit dem einen oder anderen Bruder geredet, dem das bereits widerfahren ist. Und deswegen sollten wir uns ja nicht bewusst werden, was wichtiger ist als andere Sache. Es kam in der Arabi ein Wüstenaraber sozusagen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte ihm, o Gesandter Allahs, die Gebote der Scharia, die Gebote der islamischen Gesetzgebung sind zu viel für mich geworden. So sag mir eine Sache oder gebiete mir zu einer Sache, welche, wenn ich sie tue, dass ich damit dann das Ausreichende getan habe. So hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir 5 Pflichtgebete auferlegt. Dann hat er gesagt, und außer den 5 Gebeten, yani der Arabi sagt dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und außer diesen 5 Gebeten, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nichts, außer du möchtest freiwillig etwas von dir tun. Und dann hat er ihm Ramadan erklärt, indem er gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir als Pflicht auferlegt. Dann ging das. Das kann ich nicht übersetzen. Dann ging es weiter, dass er ihm gesagt hat, und bezüglich Ramadan, da hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir als Pflicht auferlegt, dass du den Monat Ramadan fastest. Und dann hat er gesagt, außer diesem Monat, o Gesandter Allahs, hat er gesagt, nichts außer, du möchtest etwas freiwillig tun. Dann dasselbe mit Zakat und dasselbe mit Al-Hajj. Und dann hat dieser Arabi, und das ist diese feinfühlige Eigenschaft, die sie haben, diese Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie gewissenhaft sind. Dass sie zu dem, was sie sagen, dass sie ihre Aussagen nicht schmücken vor dem Prophet sallallahu alaihi wasallam oder etwas mehr sagen oder sich zeigen wollen. Nein, die sind immer bei der Wahrheit. Dann hat er ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, ich werde nichts mehr machen als das und nichts weniger als das. Ja, der eine hätte vielleicht gesagt, ich versuche mehr und ich versuche diesen. Nein, er hat ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, ich werde als das, was du gesagt hast, nichts mehr machen, aber auch nicht weniger. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, erfolgreich ist er, wenn er wahrhaftig ist. Ja, wenn er das, was er gesagt hat, wenn er das einhält, dann wird er erfolgreich sein. Und in einer anderen Überlieferung, welche ebenfalls in den authentischen Büchern überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn jemand von euch einen Paradiesbewohner sehen möchte, dann soll er diesen Wüstenaraber ansehen. Warum? Weil wenn er wahrhaftig ist in dem, was er sagt, er hält seine Pflichtgebiete ein, Ramadan, Zakat und Hajj, wenn er wirklich wahrhaftig ist darin, dann wird er ins Paradies eingehen. Und so sehen wir, liebe Geschwister, müssen wir ab und an uns Gedanken machen. Ja, wie nutze ich meine Zeit? Wie nutze ich meine Zeit? Mir bringt es nichts, wenn ich die ganze Nacht Qiyamul Layl bete und dann sage, ich habe von 12 Uhr bis 4 Uhr Qiyamul Layl gebetet, dann wollte ich mich leicht hinlegen, aber dann habe ich verschlafen. Das bringt dir nichts. Oder wenn ich die ganze Nacht Qiyamul Layl bete und dann Subh, und dann bin ich so kaputt und dann verschlafe ich das Dhuhr-Gebet. Deswegen die goldene Mitte. Sollte man ein Fingerspitzengefühl haben, dass man etwas Qiyamul Layl macht, wenn man dazu in der Lage ist, in dieser segensreichen Zeit, aber gleichzeitig darauf achtet, dass die allerhöchste Priorität das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam als Pflicht erklärt haben.
المسألة الثالثة بعنوان نداء رحمة. الله تعالى يقول في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا أيها الذين آمنوا الله ينادي على المؤمنين من الرجال ومن النساء خذوا زينتكم أمر عند كل مسجد ومن الزينة أن تلبس أفضل ما عندك من الخطأ الجسيم والمخالفات التي يقع فيها البعض للأسف يعني متحمل مشقة سفر طويل ونفقات ويروح الحرم ببنطلون الترينج، أو يروح الحرم بملابس النوم. يا مسكين، أما عظمت ربك؟ ده أول بيت وضع للناس في الأرض. يا مسكين، أما عظمت خالقك؟ ده أنت لو راح لأمر من أمور الدنيا بتلبس أفضل ما عندك، لو راح تعمل مقابلة العمل بتلبس أفضل ما عندك، جيت من بلاد بعيدة وتقوم لي من النوم بالتريننج وتجري على المسجد، إيه ده؟ ماذا؟ ماذا؟ يا قوم اتقوا الله في أنفسكم، البس أفضل ما عندك. كرجل ضع الطيب والدهن بالطيب، خذ الزينة عند كل مسجد، وخاصة هذا المسجد المبارك المسجد الحرام. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، إمام دار المدينة، الإمام الذي درس في مسجد النبي محمد 40 سنة يعلم سنة النبي في مسجده. كان مالك إذا سئل عن الحديث لا يجيب حتى يلبس أفضل الثياب ويلبس أفضل العمائم ويتوضأ ويدهن ويتطيب، ثم يدخل إلى مسجد النبي فيجلس جلسة المتأدب ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأمر جلل يا إخوة حقيقة، نحن لا نقصد أفراد بأعينهم، ولكن نحن نتلمس الفوائد الإيمانية من منهجنا ونعلم بها أنفسنا وإياكم. أنت رايح المسجد الحرام، أنت هتناجي أحكم الحاكمين، أنت في البيت اللي كله سكينة، أنت في البيت اللي الصلاة فيه ب100,000 صلاة، أنت في البيت اللي مفترض أن أنت تعظمه أحق التعظيم. فالله يرضى عليكم، قولوا آمين. البس ثياب طيب وانت رايح المسجد، تعطر وانت رايح المسجد، اهتم في سمتك وانت رايح المسجد، أنت تناجي الخالق جل جلاله. كلكم جايين من ألمانيا، معظمكم اللي بيكون عنده مقابلة عمل، ياه لازم الكوستوم، شوف هيتكلم يقول ايه، ويحضر نفسه ويراجع الكلام ويقعد يسأل 1,000 مرة عشان يقابل ايه، ربما يقابل غير مسلم هيسأله. انت هتقابل الملك، ملك الملوك، هتكلمه ويكلمك، ألا تعلم أنت في صلاتك أنت تكلم خالقك؟ ألا تعلم أنت تقرأ القرآن يكلمك خالقك؟ كما قال بعض السلف، من أراد أن يكلم الله فليفزع إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فالرجاء، اهتم في طريقك إلى بيت ربك بسمتك بزيك، لأن ربك أمرك بهذا ونداك نداء رحمة، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة كما قال المفسرون.
Den dritten wichtigen Vorzug, den wir entnehmen, mit dem Titel der Ruf der Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung des Koran: O ihr, die ihr glaubt, nehmt eure Schönheit, nehmt euer Schöne sozusagen zu jeder Moschee. Und wie die Erläuterer des Koran sagen, zu jedem Gebet. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn man zur Moschee geht, sollte man sich herrichten. Yani, wie der Sheikh erwähnt, man sieht manche, die in dieser segensreichen Stätte sind, und dann geht er mit seinem Schlafanzug zum Gebet. Oder er geht mit Klamotten, welche sich nicht gebührt, dass man damit zum Gebet geht. Yani, es wird überliefert von Malik ibn Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der 40 Jahre lang in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Leuten die Sunna erklärt hat, welcher gesagt hat, yani, wenn er über eine Mas'ala, wenn er über eine Angelegenheit gefragt wurde, die ein Hadith oder ähnliches betrifft, dann ist er aufgestanden, dann hat er Wudu genommen, dann hat er von seiner schönsten Kleidung angezogen, dann hat er von seinen schönsten Parfüm benutzt und dann hat er gesagt, jetzt erst gebührt es Malik, dass er über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam spricht. Und genauso ist es mit uns. Man sollte sich immer ein bisschen dieses weltliche Beispiel vor Augen halten. Wenn wir zur Arbeit gehen oder wenn wir zu einem wichtigen Meeting gehen, wenn man eine Besprechung hat, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat, ganz egal was man hat, dann zieht man von seinen schönsten Klamotten an. Lasst uns diese Angelegenheit ebenfalls auf unsere Religion anwenden, indem, wenn wir in die Moschee gehen, dass wir unsere schönsten Gewänder anziehen, dass man seine schönste Kleidung anzieht, dass man sich herrichtet, dass man sich schön macht, dass man Parfüm benutzt, sein schönstes Parfüm benutzt, um dann vor Allah.
Parfüm der Rijal.
Nein. Barakallahu fik. Nicht, dass es falsch verstanden wird. Mit dem Parfüm ist natürlich für die Männer gemeint. Parfüm für die Männer gemeint, nicht für die Frauen. Barakallahu fik. Dass wenn man in die Moschee geht, dass man seine schönste Kleidung anzieht, dass man sich herrichtet und für die Männer, dass man sein schönstes Parfüm benutzt. So war die Denkweise der Salaf, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein. So haben sie gesagt, wenn du möchtest, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir spricht, dann öffne den Koran. Und wenn du möchtest, dass du mit Allah subhanahu wa ta'ala sprichst, dann geh zum Gebet. Und wie gehen wir zum Gebet? Und wie gehen wir zu Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist die Frage, liebe Geschwister. So sollten wir es uns angewöhnen, dass wir unsere schönsten Klamotten anziehen, dass wir uns schick machen, um so vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen.
هختم اللقاء بهذه الفائدة الرابعة من فوائد المنهج وهي بعنوان تثبت ثم تبين. تثبت ثم تبين، هذه من قواعد الإسلام العظيمة التي إن فعلها المسلم والمسلمة استقرت الأمور واجتمعت القلوب وقل الخلاف. تثبت ثم تبين، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية رقم 6 في سورة الحجرات. قاعدة قرآنية هامة أوي. عبد الله بن مسعود قرأ الآية، له قراءة في الآية دي، قال في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ابن مسعود قرأها فتثبتوا. فأنا عندي قراءتان في الآية، فتثبتوا قراءة ابن مسعود، فتبينوا نص القرآن. هل هناك فارق بين التثبت وبين التبين؟ نعم، فارق كبير جدا. التثبت معناه صدق الخبر، التبين معناه الوقوف على حقيقة الخبر الصادق. أضرب مثالا يوضح. حضرتك في رمضان، في نهار رمضان، شفت الشيخ سيد في النهار بيشرب كوباية مية. لو حضرتك ذهبت وقلت أنا رأيت الشيخ يشرب الماء في نهار رمضان، الخبر ده صادق ولا كاذب؟
صادق.
أنا فعلا كنت أشرب الماء، فده تثبت، فعلا الخبر صادق. فلو نقلت الخبر الصادق هذا دون الوقوف على حقيقته والتبين، هتسيء للشارب ولا إيه؟ هتخلي الناس يتهمون الشيخ، شيخ ومفطر في نهار رمضان، دي مصيبة، صح؟ لكن لو جيت سألتني قبل أن تنقل الخبر يا شيخ نحن صائمون، أقول لك جزاك الله خيرا أن أنت ذكرتني، والله يا ابن نسيت. وقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. الله، يبقى لما تبينت مني حميت نفسك وحميتني من خلل كبير قبل أن تنقل هذا الخبر. بلاش كده، يمكن لو جيت سألتني أقول لك يا ولد والله أنا مريض يا ابني، أنا مريض ما أستطيع الصيام. بعض إخواننا بيكونوا معنا في المسجد اللي عامل زرع كبد وبياخد دواء مناعة ممنوع يصوم، فبيجي في نهار رمضان بيفطر. لو انت رأيته ونقلت الخبر بقت تهمة انك ما تبينتش. بعض الاخوة عندهم فشل كلوي بيغسل 3 مرات في الاسبوع، ازاي يصوم رمضان؟ بعض الاخوة عنده امراض مزمنة لا يستطيع الصيام، فكيف انت تشوف وتنقل دون تبين؟ يبقى دي مصيبة، يبقى الخبر صادق انما لم تتبين من الامر. اقربها شوي، حضرتك نزلت من الفندق بعد ما الشيخ يدي المحاضرة، خلاص لقيت الشيخ واقف بجوار الفندق مع امرأة. لو جيت قلت يا جماعة ده الشيخ سيد اللي كان بيدينا الدرس ده كان واقف مع امرأة تحت، الخبر صادق ولا لا؟
صادق.
انت شفتني فعلا صادق. طب هل تبينت؟ أنا أذكر لما كنت في عطلة في مصر وكان عندي محاضرة في مسجد في منطقة اسمها دار السلام، وبعد ما فرغت من المحاضرة خارج من المسجد في الطريق امرأة متبرجة والله على قارعة الطريق يا شيخ بتندى بصوت عالي. التفت، مرحبا أختنا تفضلي، أنت الشيخ سيد؟ قلت لها أنا بعينه الشيخ سيد. بتاع ألمانيا؟ أيوة بتاع ألمانيا. خير يا أخت؟ والله في ناس بعتين لي ليك قالوا روحي للشيخ سيد هو اللي يحل مشكلتك. قلت لها تفضلي يا أخت الله يرضى عليك. الأخت دي لاجئة سورية عندنا في مصر، ضاقت عليها السبل وضاق عليها الحال، فبعض الإخوة قالوا في أخ يدي محاضرة كل أسبوع هنا اسمه الشيخ سيد روحي له اعرضي عليه مشكلتك. وقفت معاها قريب من نص ساعة على نصة الشارع وهي متبرجة خلاص، وأنا واقف معاها بسمع منها واتكلم معاها، وربنا جعلنا سببا في قضاء حاجاتها ومشيت وروحت. خليك معي. الأسبوع اللي بعده رايح المحاضرة كالعادي، لقيت القائم على المسجد متغير عليا مش بالعادة، كان يقابلني يقبل راسي وشيخنا المرة دي إذا بالسلام كده فاتر وكأنه وقع في نفسي شيء، شعرت على طول. تعرف قضية الفراسة؟ والله يا إخوة عملت الدرس عن التثبت والتبين والله، وقلت الأسبوع الماضي وأنا عندكم خرجت من مسجدكم فاستوقفتني أخت متبرجة من سوريا ظروفها كذا وكذا وكذا، عرضت علي قضيتها فربنا جعلها سبب في قضائها. الرجل والله أنبكى أثناء الدرس وراح جيم قبل راسي. اسمح لي يا شيخ سامحني. قلت له خيرا؟ قال لي سامحنا الله يرضى عليك، وقعنا فيك ولم نحترم قضية التبين. في أخ امبارح شافك وانت واقف على الناصية قال الشيخ اللي بيدي الدرس واقف مع ست عريانة على ناصية الطريق. قلت له يا أخي أنا كشيخ ما أقدرش أمنع طارقا ولا سائلا ولا مناديا حتى وإن كانت امرأة، لأن وظيفتي رفع الحرج عن الناس كداعية، فإن دعتني أخت في الطريق لابد أن أقف لها. فدي قضية لازم ننتبه لها يا إخوة، أحيانا بنشوف بعض الصور والمواقف وبننقل دون تبين فبيكون الحرج الشديد. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا، النبي كان مجاورا في المسجد النبوي في رمضان يعني معتكفا، أمنا صفية رضي الله عنها زوج النبي أتت للنبي لا حاجة فقضاها لها النبي، ثم قام ليقلبها يعني يوصلها البيت. طبعا أمهات المؤمنين كلهن منتقبات ما يرى منهن شيء، كلام ده كان بعد المغرب في ظلام الليل، خرج النبي مع أم المؤمنين امرأة تلبس السواد الكامل لا يرى منها شيء، النبي مر بها عشان يوصلها البيت، مر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي أسرعا، فالنبي قال لهما على رسلكما، تمهل انت وهو، إنها صفية زوج رسول الله. قال سبحان الله أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي شيئا فيه قلبيكما أو كما قال النبي. فالنبي علمنا إن احنا نبين للناس ونتثبت حتى لا نقع في الحرج، فالله يرضى عليك والأمين. لما تشوف موقف معين أو شيء معين قبل أن تنقله تبين وقف على حقيقته حتى لا تتهم براء وحتى لا تظلم أخاك وحتى لا تقع في حرج لا ينفع معه الندم، لأن الكلمة إذا قيلت خلاص صعب قوي ترجع فيها، لأنها ترتبط بحقوق عباد بحقوق عباد وفي قصاص، فالله يرضى عليك قول أمين. تثبت ثم تبين، ونلمح أيضا نقول لك برضو زي ما تقول التثبت والتبين، أنت أيضا لا تضع نفسك في مواضع التهم إن إحنا في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل، وهناك من يتصيدون الأخطاء ويصارعون بنشرها بين الأنام فتكون المفسدة العظيمة. فحاول دائما أنت تبين للناس وتوضح للناس حتى لا توقع الناس في الحرج. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Vers Nummer 6, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung: O die ihr glaubt, wenn ein Freveler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Es ist bekannt, liebe Geschwister, dass manchmal das objektiv betrachtende Auge eines Menschen vielleicht eine Situation sieht, welche vielleicht nicht dementsprechend ist, was er vielleicht sieht, oder dass hinter dem, was er objektiv betrachtet sieht, etwas anderes steckt, was er in dieser Situation nicht erkennen kann. Wir geben ein Beispiel. Wenn man beispielsweise sieht, und der Sheikh hat dieses Beispiel erwähnt, wenn wir im Monat Ramadan sind und du siehst eine Person, welche am Trinken ist. Ja, die Sonne ist noch nicht untergegangen, eigentlich sollte er in diesem Moment fasten. Dann siehst du, wie eine Person, egal ob in der Moschee oder wie auch immer, ein Glas Wasser nimmt und zu sich nimmt und trinkt. Objektiv gesehen ist es die Wahrheit. Ja, nee, das ist ja nicht gelogen. Wenn du sagst, Person XY hat getrunken. Ja, du kannst ja nicht sagen, vielleicht hat er getrunken oder vielleicht habe ich was Falsches gesehen. Nein, es ist Fakt, er hat auf jeden Fall ein Glas Wasser getrunken. Aber das, was wir ansprechen, ist, was steckt dahinter? Wenn wir diese Sache jetzt nehmen, beispielsweise, wir sehen Sheikh Sayyid, wie er jetzt beispielsweise ein Glas Wasser zu sich nimmt und wir sehen das während Ramadan, dann macht es einen Unterschied. Natürlich hat er getrunken, aber wie reagiere ich darauf? Gehe ich hin und sage ich zu den Brüdern in der Moschee, der Sheikh, der euch die Religion beibringt oder der denkt, dass er euch die Religion beibringt, der hat während Ramadan getrunken. Was sagst du jetzt? Yani dann, und es gibt manche als Empfänger, als Zuhörer, der diese, yani ohne zu hinterfragen, der nimmt das direkt so, weil es gibt so ein paar Spitzohren, die sind yani darauf fixiert, dass wenn man etwas hört, dass man direkt dies verbreitet. Wenn ich allerdings hingegangen wäre und gesagt habe, ja Sheikh, möge Allah mit dir zufrieden sein, wir haben Ramadan und ich habe gesehen, dass du am Trinken bist, was steckt dahinter? Dann wird er dir vielleicht sagen, oh Subhanallah, ich habe es komplett vergessen. Barakallahu fik, dass du mich daran erinnert hast. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer fastend ist und yani ohne Absicht etwas zu sich nimmt oder trinkt, dann ist sein Fasten angenommen. Möge Allah dich segnen, du hast mich darauf hingewiesen, ich habe es komplett vergessen mit diesem Alltagsstress. Oder ich gehe hin und sage, ja Sheikh, wir haben Ramadan, du bist Wasser am Trinken. Was steckt dahinter? Dass er dir vielleicht sagt, ich bin krank oder ich hänge an der Dialyse oder egal was ich habe und ich kann nicht fasten und ich muss Wasser zu mir nehmen. Dann hast du Klarheit geschaffen. Genauso dasselbe Beispiel, wie der Sheikh gibt. Eines Tages war er ein Misr gewesen in seiner Heimat und hat einen Vortrag gegeben. Nach dem Vortrag ging er raus aus der Moschee und eine Frau, welche nicht bedeckt ist, hat ihn gerufen, Ja, Sheikh, bist du Sheikh Sayyid und so weiter und so fort? Ja, bin ich. Ich habe eine Angelegenheit und man sagte mir, ich sollte mich an dich wenden und du bist der Einzige, der die lösen kann. Dann hat der Sheikh ungefähr eine halbe Stunde mit ihr da gestanden und die haben über die Sache geredet. Am nächsten Tag oder beim nächsten Mal, als er wieder in diese Moschee kam, hat er gespürt, dass irgendwas falsch ist. Die Leute haben mich vielleicht liebend empfangen und mich umarmt und so weiter und so fort. Jetzt sind die Leute kalt zu mir. Also es ist irgendwas vorgefallen. Und dann hat er es schon geahnt und hat einen Dars über diesen Vers gemacht. Und dann kam derjenige, der dieses falsche Bild von ihm hatte, zu ihm und hat sich entschuldigt aufgrund dessen. Deswegen manchmal, genauso, wenn wir diese Ereignisse erwähnen, dann ist das nicht weit hergeholt. Genauso ist es für dich. Du gehst aus dem Hotel und du siehst, wie ein Bruder mit einer Frau da unten steht. Und du weißt, es ist nicht seine Schwester oder seine Mutter oder seine Frau. Dann geh aber nicht direkt hin zu den Leuten und sag, ich habe den und den gesehen, der steht da unten und der quatscht mit ihr und so weiter und so fort. Sondern geh zuerst mal zu ihm, wenn es dich etwas angeht. Oder er kommt zu dir und sagt dir, das und das war vorgefallen, deswegen habe ich kurz mit ihr da unten gestanden. Sie kennt nur mich aus der Gruppe und sie kennt sonst niemanden aus der Gruppe, aus der Umrah-Gruppe. Und die hat mich gefragt, hast du meinen Mann gesehen? Und ich habe ihr gesagt, dein Mann, der ist vorhin da und da lang gegangen. Und dann hat sie gesagt, okay, barakallahu fik, fertig. Aber der Muslim selbst sollte sich erst gar nicht in diese Situation bringen. Denn wenn man es vermeiden kann, dass man in diese Situation kommt, ist es besser, dass man nicht in diese Situation kommt. Aber wenn man in diese Situation kommt, verschafft man Klarheit. All das, was wir erwähnt haben mit Ramadan und Sheikh Sayyid und so weiter und so fort, es gibt ein Beispiel, das viel höher ist als diese Beispiele. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war im I'tikaf gewesen. Und dann kam eine Frau zu ihm. Später lösen wir auf, wer das ist. Es kam eine Frau zu ihm und mit ihr hat er geredet. Und dann kamen zwei Sahaba und die haben ihn gesehen. Und dann, sie wollten ihn in keine unangenehme Situation bringen und sind schnell weg. Und dann hat er ihnen gesagt, bleibt stehen, bleibt stehen. Wahrlich, es ist Safiya, die Mutter der Gläubigen. Ja, die wäre die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, seine eigene Frau. Aber dadurch, dass sie komplett verdeckt waren, kann es natürlich auch sein, also Hasha, aber es könnte ja sein, man sieht ja nicht, wer das ist. Es könnte ja auch eine beliebige Person sein. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen und hat gesagt, bleibt stehen, es ist eure Mutter, es ist die Mutter der Gläubigen, es ist Safiya, um Klarheit zu schaffen. Und dann haben sie gesagt, O Rasulullah, Afika, yani, denkst in dir, Afika, yani, im arabischen Sprachgebrauch, eine Frage, welche sozusagen fast wie rhetorisch ist. Yani, sie haben keine Antwort darauf verlangt, aber sie wollten ihnen damit klar machen, yani, denkst du etwa sozusagen, dass wir Zweifel in dir haben? Und so hat er gesagt, wahrlich, der Shaitan, der fließt in den Menschen, der umgeht in den Menschen so, wie das Blut in den Menschen fließt. Und ich habe Angst davor gehabt, dass ihr ein falsches Bild bekommt. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies erläutert. Das heißt, liebe Geschwister, diese vier goldenen Vorzüge, die wir an diesem segensreichen Tag, an diesem segensreichen Ort erwähnen, barakallahu fiqh al-Sheikh, dass er trotz seiner Stimme sich die Zeit genommen hat und diesen Dars gegeben hat. Jazakallahu khairan. Macht Dua für den Sheikh. Für Schicksal, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn heilt. Jazakallahu khairan.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.